uns das letzte Mal beschäftigen lassen mit dem eigenartigen Thema der Schatten. Und vielleicht das Erstaunlichste von allen Zeugnissen, die wir beachten durften, war wohl die eigenartige Aussage: im Schatten die Weisheit. Und dann haben wir staunen gelernt, haben wieder sehen und verstehen dürfen, wie Gott das, was nichts ist, auserwählt, um die größten Reichtümer seiner Herrlichkeit in den ausgewählten Gegenständen, Lebewesen oder was immer er wählt, verborgen hat. Ausgerechnet der Schatten ist weder ein Gegenstand, noch ein Wesen, noch das etwas, weder fest noch flüssig noch gasförmig. Und ausgerechnet in dieses negativ geladene Geheimnis eines Schattens hat Gott nichts Geringeres als seine Weisheit verborgen. Das durften wir ja näher sehen, ansehen, beachten und ich hoffe, nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern verstehen lernen. Wenn jemand das letzte Mal unter diesem Thema nicht da war, dann kann er sich bei unserem Bruder Willi Nussbaumer melden. Das Thema ist mit dem Mittel dieses kleinen Mikrofons in ausgezeichneter Weise, was Wiedergabe betrifft, geraten. Ich habe ihm gesagt, als ich kurz etwas hörte davon, das ist ja besser als das Original. Und nun, im Schatten die Weisheit. Und da dürfen wir heute Abend uns wieder orientieren lassen in Bezug auf dieses gewaltige Gebiet, oder diese Gottesart, in welcher seine Liebe sich am wunderbarsten kundtut. Die Weisheit Gottes. Und offensichtlich, da uns vorerst göttliche Weisheit mangelt, hat Gott ja Christus, den er seiner Welt geschenkt und in erster Linie uns Erstlingen geschenkt hat, uns zuerst gemacht zur Weisheit. Eben weil göttliche Weisheit uns vorerst mangelt. Wir denken an oder schlagen auf Sprüche 9, Vers 10. Ausgangspunkt, um göttliche Weisheit zu empfangen: die Furcht Jehovas ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Allerheiligsten. So steht es im hebräischen Text. Und die Erkenntnis des Allerheiligsten erst ist Verstand. Wir erinnern uns ja, dass auf unserem Herrn der Geist des Herrn ruht. Und die zwei nächsten Funktionen des Geistes des Herrn heißen der Geist der Weisheit und des Verstandes, am goldenen Leuchter ja dargestellt. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Und hier haben wir vor uns wieder Weisheit und Verstand. Die Furcht Jehovas, des Herrn, ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Allerheiligsten erst ist Verstand. haben wir Weisheit, wächst aus der Furcht des Herrn heraus und befähigt uns, in die allerheiligste Gegenwart unseres Gottes zu treten, mit Freimütigkeit. Nehmen wir das Allerheiligste bei Mose oder bei Salomo, in der Stiftshütte oder im Tempel. Vor Gott gilt erst das als Weisheit und Verstand göttlicher Natur, welche in seiner allerheiligsten Gegenwart als solche Weisheit und als solches Verstand anerkannt werden kann. Das ist dann Weisheit Gottes und nicht Weisheit der Weisen dieser Schöpfung. Die Furcht des Herrn, da haben wir wieder in den Sprüchen Salomos selber die prächtigsten Auslegungen. Und zwar Sprüche 14, Vers 26 und 27. In der Furcht Jehovas ist ein starkes Vertrauen. Und seine Kinder haben eine Zuflucht. Also genau das Gegenteil von jeder anderen Art von Furcht. Wenn ich mich vor etwas oder jemand fürchte, dann fliehe ich das oder die Person. Die Furcht des Herrn ist genau anderer, gegenteiliger Natur. Die lädt mich ein, die zieht mich an. In der Furcht des Herrn ist ein starkes Vertrauen und seine Kinder haben eine Zuflucht. Nächster Vers 27. Die Furcht Jehovas ist ein Born des Lebens. Um zu entgehen den Fallstrecken des Todes. Und dann verstehen wir, dass unser Herr Jesus wieder zurückkehrend nach Jesaja 11, auf ihm ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Kraft, sechstens der Geist der Erkenntnis und siebtens, letztens der Geist der Furcht des Herrn. Und dann heißt es, sein Wohlgefallen ruht auf dem Geist der Furcht des Herrn. Da habe ich immer wieder gesagt, wenn ich eingeladen worden wäre vom Herrn, von diesen sieben Funktionen des Heiligen Geistes, zwei oder drei besonders mich ansprechende zu wählen, dann hätte ich den Geist der Weisheit und den Geist der Erkenntnis gewählt. So. Wahrscheinlich zuletzt den Geist der Furcht des Herrn. Und der Herr Jesus macht genau umgekehrt. Wir verstehen jetzt nach den beiden Versen in Sprüche 14, Vers 26 und 27. Verstehen wir das? Oder wenn David in den Psalmen bezeugt, glückselig der Mann, der sich beständig fürchtet. Ah ja, das verstehen wir. Ja. In Gottes Furcht. Verstehen wir es hier ein bisschen? Und David erklärt dann, glückselig der Mann, der sich beständig fürchtet. Denn an dem Tage, da ich mich fürchte, ist der Herr meine Zuflucht. Genauso wie wir gelesen haben. Und dann sind wir glückselig. Wenn wir in der Gegenwart unseres Herrn, und jetzt, was wir gelesen haben, in der allerheiligsten Gegenwart unseres Herrn und Gottes Zuflucht haben. Unser Leben mit Christus verborgen in Gott, nicht nur vor dem Thron der Gnade oder im Thron der Gnade, sondern in Gott selbst geborgen und verborgen. Das ist die wunderbare, herrliche Gnade, Gnadenstellung, die Gott uns in Christo bereitet hat. Schlagen wir noch auf Jesaja 5, 21 Jesaja 5, 21. Da haben wir das Gegenstück dazu. Nämlich, wehe denen, die in ihren Augen weise und bei sich selbst verständig sind. Wehe denen. Das sind ja heute die meisten hochgebildeten modernen Menschen, nicht? Wehe denen. Warum? Die haben am schwersten, kindlich glauben zu können, was geschrieben steht. Weil sie so weise sind und so verständig sind. Oder das bekannte Wort, das ich immer wieder anführe, Sprüche 26, Vers 12. Siehst du einen Menschen, der weise ist in seinen eigenen Augen, für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Und Paulus sekundiert auf seine Weise, wendet sich an uns, die Gläubigen, so jemand unter euch, Korinther, sich dünkt weise zu sein, dem empfehle ich, top, schreibt Paulus, er werde zuerst einmal ein Tor, damit er Chance haben, wirklich mit göttlicher Weisheit gefüllt zu werden. Dann haben wir in Jakobus 1 die bekannte, einfache Anweisung, wie wir auf einfachste Weise in den Besitz göttlicher Weisheit kommen. Er schreibt, wem Weisheit mangelt, der tue was, der bitte im Glauben und sie wird ihm gegeben werden. Und das ist wieder wichtig. Zuerst muss ja unser einer feststellen, dass ihm Weisheit mangelt, nicht? Bevor es ihm einfällt, um Weisheit zu bitten. Den meisten modernen Menschen fällt es nicht an Weisheit. Nicht? Kommt also gar nicht in Frage, darum zu bitten. Ernste Dinge, den prächtigen Fall, haben wir in Sprüche 30, Vers 2 und 3. Sprüche, Salomo, Kapitel 30. Mit diesen Worten durfte ich mich einmal in einer größeren Versammlung in Stuttgart, wo ich wusste, fast alle Zuhörer, mit wenigen Ausnahmen, kannten mich noch gar nicht. Da habe ich gesagt, liebe Geschwister, darf ich mich zuerst einmal vorstellen? Ah ja, warum nicht? Wie folgt. Und ich lese Sprüche 30, Vers 2 und folgende. Fürwahr, ich bin unvernünftiger erstens als irgendeiner. Zweitens, Menschenverstand habe ich nicht. Und Weisheit habe ich nicht gelernt. Haben die gedacht, oh, was will denn der da vorne noch? Ne? Aber da hat Gott Gnade geschenkt, dass die ganze Gesellschaft, die mich bis jetzt noch nicht kannte, in eine Hochspannung versetzt worden ist. Ne? Was kommt jetzt? Nur noch einige Worte, die der Geist Gottes im gleichen Atemzug hinzufügt, so dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten besäße. Ah, jetzt können wir alle zusammen abtreten, ne? Zur ersten Mal. Also, Vernunft, Menschenverstand, Weisheit, haben wir hier die Quittung, ist erst dann echt göttlicher Natur, wenn wir in seiner allerheiligsten Gegenwart, im Allerheiligsten, wo der hohe Priester nach dem Gesetz im Jahr nur einmal hineintreten durfte, unter Lebensgefahr. Da erst ist göttliche Weisheit, göttliche Vernunft und göttlicher Verstand. Also da haben wir wieder Weisheit und Verstand, verstehe. Dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten besäße. Elberfelder nur wieder des Heiligen, unten dann aber richtig ergänzt. Und derjenige, der dieses dreifache Zeugnis über sich selber ausspricht, da bin ich nicht, da bin ich nicht, da bin ich nicht, in Bezug auf Gottes Gegenwart im Allerheiligsten, stellt die heikle Frage, wer ist hinaufgestiegen in die Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind oder den Geist in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Ah, die Enden der Erde sind in jeder Hinsicht zu verstehen. Heute erleben wir in jeder Hinsicht am Ende der Erde oder an den Enden der Erde vorerst. Aber wer hat alle Enden, das heißt, wenn alle am Ende ihrer Weisheit sind und am Ende ihres Könnens, wie wir heute in kurzer Zeit all die Enden erreicht haben werden, auf allen wissenschaftlichen Gebieten in unserer Schöpfung, wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Also wenn die ganze Schöpfung am Ende ihrer Weisheit ist, dann endlich meldet sich Gott. Ich bin auch noch da. So, jetzt. Willi? Da schaut noch in Sprüche 3, genau. Genauso weiter. Und jetzt, was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Aha. Prophetische Aussagen auf wen? Auf Christus. Also, dann haben wir vor uns, ja, 1. Korinther 1, Vers 30, 1. Korinther 1, Vers 30, das wunderbare Wort, wir brauchen nicht aufzuschlagen, ne? Jesus Christus ist uns von Gott gemacht, erstens zur Weisheit. Wunderbar. Jesus Christus. Und in ihm wohnt ja die ganze Fülle der Gottheit. Lassen wir einen Blick, wie Gott im Alten Testament Weisheit ausgeteilt hat. Und das ist natürlich typisch, dass da der Sohn Davids vor uns steht. Wir lesen vorerst 2. Chroniker 1, Vers 10, Chroniker 1, Vers 10. Schon Vers 7. In selbiger Nacht erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach zu Gott, du hast ja an David, meinem Vater, große Güte erwiesen. Und du hast mich zum König gemacht an seiner Stadt. Nun möge sich Jehova Gott dein Wort bewähren, dass du zu meinem Vater David geredet hast, denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das zahlreich ist wie der Staub der Erde. Gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volke aus- und eingehen möge. Denn wer könnte dieses dein großes Volk richten? Und dann wissen wir ja, wie Gott an dieser Bitte so großes Wohlgefallen hatte, um Weisheit und Erkenntnis, um das Volk Israel in rechter Weise zu führen und zu richten. Dass er ihm gesagt hat, deshalb habe ich dir das alles gegeben und das alles andere noch hinzugefügt. 1. Könige 4, Vers 29. Die ganz gewaltige Aussage in Bezug auf Salomo. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Weisheit und sehr große Einsicht hat als ganz göttlich natürliche Folge, was? Eine Weite des Herzens. Eine Weite des Herzens. Paulus sagt den Korinthern, oh, dass auch ihr weit würdet. Ihr seid nicht verengt in uns, von uns aus. Braucht ihr euch nicht verengt zu fühlen, beklemmt zu fühlen. Ihr seid verengt in euren, jetzt heißt es wieder da, Eingeweiden. Nicht? Und da sage ich, na, das könnte mal Darmverschluss geben, nicht? Geistlicherweise. Ja. Also, oh, dass auch ihr weit würdet. So. Und hier, gewaltige Aussage, und drittens, Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Osten. Aha, in diesem Wort, diesem Ausspruch hat allerhand Platz für uns. Gibt es also Söhne des Ostens? Wir wissen ja heute, was von Jerusalem aus Osten ist ungefähr. Gab es da Weise? Ja, bitte. Und als alle Weisheit Ägyptens, wir haben ja beachtet, dass Gott den Mose in Ägypten einführte in alle Weisheit und die Schriften der Ägypter, den Mose, jahrzehntelang. Und den Daniel in Babel in alle Weisheit und Schriften der Chaldäer. Also zwei auserwählte Rüstzeuge Gottes. Und er war weiser als alle Menschen. Dann werden einige mit Namen genannt. Als Ethan der Esrachiter und Heman und Kalkol und Darda, die Söhne Machols. Und sein Name war unter allen Nationen ringsum. Und er redete 3000 Sprüche. Und seine Lieder waren 1005. Und das Lied der Lieder übertrifft alle 1005 anderen Lieder. Oder vielleicht ist das Lied der Lieder, das sogenannte Hohelied von Salomo, das 1005. Also Höhepunkt, alles andere Überragende. Und seine Lieder waren 1005. Und er redete über die Bäume, also die ganze Botanik, Vorlesungen von Herrn Professor Salomo in Jerusalem. Hochschule von allen Nationen besucht. Er redete über die Bäume, und zwar von der Zeder, die auf dem Libanon ist, bis zum Isop, der an der Mauer herauswächst. Die Zeder des Libanon ist das Modell oder das Objekt, Vergleichsobjekt, für den König der Könige, die Zeder des Libanon. Und eine Zeder des Libanon bezeichnet die Schrift als das ganze Königshaus David, von David bis zu seinen Nachkommen, bis zur babylonischen Gefangenschaft. Da ist der letzte Spross von David, der oberste Wipfel der Zeder, einer Zeder des Libanon, welche ein großer Adler abbrach, wegführte, in die Ebene Sinia pflanzte. Das war der letzte König, den Nebuchadnezzar, der große Adler, dann nach Babel wegführte. Also von der Zeder, die auf dem Libanon ist, das ist der König der Könige, die Zeder des Libanon. Der ganze Libanon stellt alle Königsgeschlechter der ganzen Erde und des Universums dar. Und Isop ist das jämmerlichste Pflänzchen im Haushalt der ganzen botanischen Fülle. Isop, das ein jämmerliches Leben an einer Ruinenmauer davon vegetiert. Da, ja. Eigentlich nicht lebt oder blüht und grünt auf dem Schutthaufen oder an der Ruinenmauer vegetiert. Das Geringste. Still das elendeste jämmerlichste Wesen in der Schöpfung Gottes dar. Nehmen wir mal unter den Menschen, die elendesten Menschen, das sind ja eigentlich wir. Ne? So. Das sind die Isöbchen. So. Ich sprach von der Zeder des Libanon, das ist unser Haupt. Ja. Bis zu den letzten Gliedern, den Füßen. Ja. Und von den letzten Gliedern, die hier als Isob bezeichnet werden, lesen wir ja gerade die Schwachen am Leibe des Christus, die Glieder. Die sind nötig. Die Starken sind gar nicht so nötig. Und die Nichtanständigen umgeben wir, das macht Gott zuerst, umgeben wir mit umso größerer Wohlanständigkeit. Und die Nicht-Ehrbaren umgeben wir mit umso größerer Ehre. Das macht Gott. Und was war denn durch den Geist, den Heiligen Gottes, das auserwählte Werkzeug, um zum ersten Mal, wie die Schrift, wo die Schrift Kenntnis davon gibt oder davon spricht, um das Blut des Lammes an die Türpfosten zu streichen? Was war dort das vom Geiste Gottes auserwählte Werkzeuglein? Ja, es ist nicht schwer zu antworten, wenn wir am Begriff Isop sind. Ein Büschel Isop. Also gerade die Elendeste. Und dort, wo die elendesten, gefallensten Geschöpfe und die größten Sünder bezeichnet werden, Isop eines und Karmesin, wenn deine Sünde rot wäre wie Karmesin. Die große Sünde, die so jämmerlichstes, elendestes Tröpfchen oder Geschöpfchen, und die beiden hat Gott auserwählt, im Blute der Taube oder des Lammes eins zu werden mit dem Allerheiligsten, Höchsten oder mit dem Höchsten Gott und dem Heiligen Geist. So sind wunderbarste Zusammenhänge der Weisheit Gottes im Worte Gottes verborgen, aber uns geschenkt und geoffenbart. Eines nach dem anderen. Jetzt sind wir stehen geblieben auf dem Gebiet der Botanik. Er redete über die Bäume von der Zeder, die auf dem Libanon ist, bis zum Isop, der an der Mauer herauswächst. Und er redete über das Vieh und über die Vögel. Und über das Gewürm sogar. Also das nimmt mich wunder, was Salomo an Gottes Weisheit über das Gewürm zu sagen hatte. Habt ihr schon Vorträge gehört in Bezug auf Gottes Weisheit, Thema das Gewürm? Ja, denken wir nur an Psalm 22. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Betet wer? Jesus am Kreuz. Könnten wir lernen. Also das Vieh, die Vögel, das Gewürm und über die Fische. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören. Von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört. Wer beneidet den Salomo nicht? Also ich beneide den Salomo. Aber was sagt Jesus? Jesus ist uns gemacht zur Weisheit. Hier ist mehr denn Salomo, sagt Jesus. Aha. Kommen wir etwa zu kurz heute? Aha. Aber bitte, Salomo heißt der Friedefürst oder der Friede. So. Er ist der Sohn Davids. Er ist der König in Israel. Vor ihm und nach ihm hatte kein Mensch so viel Weisheit wie er. Ja. Und Salomo, als er geboren wurde, kommt der Prophet Nathan und sagt, nicht der muss jetzt auch sterben, wie der erste Sohn von der Bathseba, sondern du sollst seinen Namen Jedidja nennen, das heißt Geliebter des Herrn. Alles Titel für unseren Herrn Jesus Christus. Da haben wir diese wunderbaren Vorbilder im Alten Testament vor uns. Dann, was wir schon beachtet haben, in Bezug auf die Versöhnung und die Tiefen Gottes, Römer 11, das Wort, 32, denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. O Tiefe, was für Tiefe? Des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes. Nicht der Erkenntnis, sondern nur mal der Kenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Also gerade seine Gerichtswege stehen vor uns. Die sind unausspürbar und unausforschlich in der Weise, dass je tiefer ein Gericht Gottes ist, ein Gerichtsweg Gottes ist, umso herrlicher das Ziel, das Gott aus dem tiefsten Gerichtsweg für die Betroffenen, die da durch müssen, erreichen wird. Das ist die Tiefe des Reichtums der Weisheit Gottes. Eben der Weisheit Gottes, die vollkommen der Liebe Gottes zur Verfügung steht. Die Weisheit Gottes. Und nun schlagen wir das Wort auf. Das haben wir in Sprüche 9, Vers 1. Sprüche 9, Vers 1. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Das ist das Haus Gottes. Hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Oh, die Weisheit selber, nicht? Die Weisheit Gottes ist ein Stück der siebenfältigen Bestandteile des Heiligen Geistes, nicht? Auf ihm ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes und so weiter. Sieben. Da ist die Weisheit selber eine von den sieben. Und diese Weisheit selber hat wieder ihre sieben Säulen. Wie heißen die? Ja, ein unausforschliches Thema, die Weisheit Gottes, haben wir schon gehört. Die Weisheit Gottes hat ihre sieben Säulen ausgehauen, bereitet. Die bestehen erstens aus Verstand, nicht? Wir haben gerade Weisheit, dann Verstand. Salomo sagt unter anderem, was nützt es einem Menschen, glaubst du da einem Toren, wenn er hingeht, um Weisheit zu kaufen. Also man hat schon gehört, also Weisheit zu kaufen ist so eine Sache, nicht? Solange ihm der Verstand fehlt, also was gehört unbedingt zusammen? Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Die Weisheit plant. Die Weisheit erforscht alle Dinge, bevor sie da sind. Und die Weisheit, ja, projektiert, plant und überlegt und berechnet alles, bevor es da ist. Das ist die Weisheit. Der Verstand ist die Kraft, die das, was die Weisheit geplant und vorgesehen hat, erforscht hat, bestimmt hat, ausführt. Also solange ihm der Verstand fehlt, das heißt, wenn einer gar nicht fähig wäre, was die Weisheit ihm jetzt zur Verfügung stellen würde, das nun auszuführen, dann macht er die dümmsten Sachen damit. Oder wieder Verstand, einer, der, ich sage so, fein, also entschuldigt, der Beruf des Architekten erfordert Weisheit. Wo steht das geschrieben? Paulus schreibt nämlich nicht, ich habe als weiser Baumeister, sondern griechisch, ich habe als weiser Architekt den Grund gelegt. Und einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, nämlich Jesus Christus, Golgatha, Grab und Auferstehung. So. Habe ich als weiser Architekt gelegt. So. Der Baumeister ist der, der das Projekt ausführt. Der Baumeister. Das ist der Verstand, dargestellt durch den Verstand. Also ich zähle jetzt auf, die sieben Säulen der Weisheit heißen Verstand, Kenntnis, Erkenntnis, Einsicht, der Denksinn, die Klugheit sechstens und die Besonnenheit siebtens. Das sind alles Funktionen der Weisheit. Und von denen ist unser Gotteswort voll, uns zu erklären, was nun das Typische von diesen Einzelfunktionen der Weisheit sind. Also, wann können wir heute Abend unsere Bibelstunde beenden? Ja. Nein, also ein Ganzes, eine Themareihe für eine ganze Bibelkonferenz. Weisheit Gottes. Noch einmal, die sieben Säulen der Weisheit dürfen wir sehen. Erstens Verstand, zweitens Kenntnis, drittens Erkenntnis, viertens Einsicht, fünftens der Denksinn, die Gedanken, sechstens die Klugheit und siebtens die Besonnenheit oder Einfühlungsvermögen. Einfühlungsvermögen. Wunderbare Dinge. Und die sind uns alle, wenn Gott Christus uns gemacht hat zur Weisheit. Also wir brauchen uns nur an ihn zu klammern im Glauben und ihn um Weisheit zu bitten und dann schenkt er uns Weisheit. Und in dieser Weisheit, zu der Gott uns seinen Sohn Christus gemacht hat, sind alle die sieben Säulen drin. Ganz wunderbar. Dann haben wir das gewaltige Wort in Kolosser 2, Vers 3. Schlagen wir auf. Kennen wir so gut? Ob wir es genauso gut erkannt haben? Nur schnell. Worin liegt denn der Unterschied? Die griechischen Worte heißen, eines heißt Gnosis, wird übersetzt mit Wissen oder Kenntnisnahme. Und das andere heißt Epignosis, wird übersetzt mit Erkenntnis. Also Gnosis ist nur Kenntnis. Und Epignosis ist Erkenntnis. Worin liegt der Unterschied? Genau. Jeder von uns, wenn er irgendwo mal gefragt wird, kennen Sie Bruder Muhl? Ne? Und könnt ihr alle was sagen? Ja, ich kenne ihn. Ne? Aber ihr könnt nicht sagen, den habe ich erkannt. Ne? Was bei dem da drin alles kreucht und fleucht oder positiv an Gottes Werten vorhanden ist. Kenntnis hat es zu tun mit der Wahrnehmung eines äußeren Bestandes. Am besten die Stiftshütte als Hütte, die jeder Israelite im Vorhof sehen konnte und um die Hütte herumgehen konnte. Die Hütte wird verglichen mit dem Begriff Kenntnis. Erkenntnis aber hat es zu tun, was den Leviten geschenkt war, ins Heiligtum hineintreten zu können und sich im Inneren Verborgenen umsehen zu können. Oder gar ins Allerheiligste hineintreten zu können und dort in der allerheiligsten Gegenwart sich umsehen zu können oder hineinsehen können bis ins Herz Gottes. Das ist Erkenntnis. Kenntnis, Außenschau von außen, Erkenntnis, Innenschau. Kolosser 2, die ersten Verse. Vers 2, alles was Paulus sich bemüht, auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Aha. Ist ein Geheimnis eine innere verborgene Sache, ne? Genau, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis. Aha. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, also bis ins Herz Gottes hineintreten, sich versetzen lassen zu dürfen, das ist Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis. Ja. Geheimnis Gottes sind verborgen alle Schätze der Weisheit und des Wissens oder der Kenntnis. Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. In einem Reichtum einer vollen Gewissheit, eines Verständnisses. Wer ist soweit? Wer ist soweit? Ich sehe Halbmasten. Ja, so. Aber bitte, bitte. Haben wir schon gedankt für diesen Reichtum, dass das uns alles geschenkt ist? Geschenkt. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken, was nur genannt wird? Nur genannt wird schon. Alles das ist uns geschenkt. Also, Vater, wir danken dir, dass du uns vereinigst in der Liebe, zu allem Reichtum der vollen Gewissheit, also nicht nur der Gewissheit, sondern zum Reichtum der vollen Gewissheit. Sind da dann noch Zweifel möglich? Unmöglich. Ne? Reichtum der vollen Gewissheit, so etwas. Gibt es nicht nur, sondern hat Gott uns geschenkt. Zum Zweck der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Und darin ist alles verborgen, alle Schätze und Weisheit und Kenntnis. Epheser 3, Vers 10. Epheser 3, Vers 10. Vielleicht um des Zusammenhangs willen. Lesen wir Vers 9, 8 schon. Mir, schreibt Paulus, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist es da dem Paulus ernst? Ohne Zweifel. Dem Allergeringsten von allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen, das Gegensatz zu Israel, zu Juda, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war, in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes, besser die überaus buntfarbige Weisheit Gottes. Wir denken an die biblische Farbensymbolik, an den Regenbogen, die Herrlichkeit, und alles, was da in der Spektralanalyse uns von Gott geschenkt ist, buntfarbige Weisheit Gottes, Ja, denken an die sieben Säulen zurück. Und alle zu erleuchten, will es die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war. Wir haben ja am Anfang durch die prächtigen Worte von Bruder Geier singen dürfen, gell? Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist. Hat Gott bereitet denen, die ihn lieben, uns aber, die wir ihn lieben, hat Gott diese Dinge geoffenbart. Und sind vor Grundlegung der Welt bereitet worden zu unserer Herrlichkeit. Zu unserer Herrlichkeit. Buntfarbige Weisheit Gottes nach dem äonischen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Und so weiter. Buntfarbige Weisheit. Eine Bitte unseres Gottes an uns. Sprüche 27, Vers 11. Sprüche 27, Vers 11. Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit ich Antwort geben könne meinem Schmäher. Also das ist wieder zuerst ein Wort Gottes, des Vaters, an seinen Sohn. So. Sei weise, mein Sohn. So. Also hat Gott den Willen und das Wohlgefallen, wenn wir weise werden. Ja. Warum? Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz. Das wollen wir ja doch. Ne? Also, was haben wir zu tun? Jeden Tag neu, beim Lesen der Schrift oder beim Hören von etwas von Gott, um Weisheit zu bitten. Um Weisheit zu bitten. Und sie wird uns gegeben. Und zwar in ganz bestimmter Hinsicht. Bitte klar aussprechen. Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz. Mir würde das schon genügen, ne? Wenn ich dadurch, dass ich mir Weisheit Gottes schenken lasse und in der Weisheit, in dieser buntfarbigen Weisheit Gottes wachsen kann, zunehmen kann, so, und ich damit das Herz unseres himmlischen Vaters erfreuen kann, würde mir schon genügen. Aber der Zweck kommt ja, der Hauptzweck erst. Damit ich Antwort geben könne, also das scheint ja fast, dass Gott das nicht kann ohne dass wir göttliche Weisheit besitzen und durch diesen Gott geschenkten Besitz darüber verfügen können, damit umgehen können. Und zwar gewaltige göttliche Möglichkeiten, unserem Gott Möglichkeiten ermöglichen, entschuldigt einmal, die er nicht selber tun will, sondern für welche er uns erwählt hat. Und zwar, damit ich Antwort geben könne meinem Schmäher. Das heißt, Gott in seiner Allmacht und in seiner Güte und eben in seiner wunderbaren Gottesart findet es nicht seiner Würde gemäß, seinem Schmäher oder in der Mehrzahl, seinen Schmähern als allmächtiger Gott die Meinung zu sagen und denen zu antworten, findet er unter seiner Würde. Was findet er als beste Antwort für die, die ihn schmähen, verachten oder weiß was? Ne? Oder gar lästern. Welches findet er also für die beste Art und Weise, seinen Schmähern eine Antwort zu geben, das denen Hören und Sehen vergeht? Ha. Diejenigen, die unseren Herrn schmähen, ehren die uns, die wir an unseren Herrn glauben. Nein. In den Augen der Schmäher Gottes sind wir die Dümmsten, die da auf dem Erdboden herumlaufen. So. Die Verachtetsten. Stimmt's, jawohl. So. Also was hat Gott jetzt seiner Würde gemäß vorgesehen? Auf welche Weise und durch wen will er seinen Schmähern eine Antwort erteilen? Ausgerechnet durch die, die in den Augen der Schmäher Gottes die Dümmsten sind, die Verachtetsten sind, die elendesten Tröpfe sind. Das sind wir. Ne? Gott will seinen Schmähern antworten durch uns, die nichts sind in der Welt, die elendesten sind in der Welt, die verachtetsten sind in dieser Welt. Und zwar durch die Weisheit, die uns geschenkt ist, können wir denen eine Antwort geben, dass sie ihre Torheit in einer Weise einsehen zu ihrer Beschämung, Demütigung, wenn nötig zu ihrem Gericht, wie Gott eben maximal in wunderbarer Weise seinen Schmähern begegnen wird. Bitte, Willi?
Nach dem Wort goldene Decken, die sind mit Grundgefäß, ein Wort geredet zu reden.
Ja, wieder ein Wort des Salomo. Ja, bitte. Bitte?
Wenn es der Herr
schenkt. Jawohl, genau. Also, ein Wort des Salomo, das unser lieber Willi erwähnt hat. Goldene Äpfel in silbernen Prunkgefäßen, also ein Wort geredet zu seiner Zeit. Also auch, wenn Gott seinen Schmähern einmal Antwort geben wird, ist dann gut, dass wir das Wort zur rechten Zeit sagen, erst dann, wenn es soweit ist, und auf die göttliche Art und Weise. Bitte, da gehört ja der Spruch, der weitere Spruch des Salomo dazu. Wer Gott verachtet, der wird ja durch die ganze Schrift als Tor bezeichnet. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott, oder um den kümmere ich mich nicht und so weiter. Salomo sagt, antwortet dem Toren nicht nach seiner Torheit. Und gerade in einem Atemzug fährt er ein übernächsten Wort weiter. Antworte dem Toren nach seiner Torheit. Was gilt jetzt von beiden? Antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit. Antworte dem Toren nach seiner Torheit. Was gilt jetzt? Natürlich wieder beides. Und zwar, zum Glück gibt Salomo selber die Lösung. Er sagt, antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, also auf die gleiche törichte Art und Weise, wie er mich angegangen hat, nicht? Auf dass du nicht in seinen Augen selbst auch ein Tor bist, nicht? Antworte ihm nicht, dem Toren, nach seiner Torheit. Nicht? Aber antworte dem Toren nach seiner Torheit, dass er einsieht, was für ein Tor er ist. Nicht? Also, das braucht aber wirklich göttliche Weisheit. Nicht? In einer Antwort muss er merken, zur tiefsten Beschämung, was er für ein Tor ist. Nicht? Gleichzeitig muss er merken, dass der ihm eine Antwort gegeben hat, alles andere ist als ein Tor wie er. Braucht es ein bisschen Weisheit? Ja, bitte? Hat der Herr Jesus so etwas verstanden? War er in Bezug auf Antwort je verlegen? Nie. Also bitte. Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit ich Antwort geben könne meinem Schmäher. Erst durch uns, seine Söhne, wenn wir Weisheit Gottes empfangen haben, sind wir fähig, dass Gott seinen Schmähern gottgemäße Antwort geben kann. Eigenartig, das dürfen wir ja heute Abend nicht übersehen. Noch ganz kurz. Sprüche 24. Sprüche 24. Ein Wort der Weisheit Gottes durch Salomo, das ich eines Tages, aber nur ganz den ersten Teil, auf einem Honigtopf gefunden habe. Das wisst ihr schon was. Also, Sprüche 24, Vers 13. Iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut. Soweit stand das Wort Gottes auf einem Honigtopf. Oh, darf der das? Aber warum nicht? Ne? Gut. Und Honig sein ist deinem Gaumen süß. Aber jetzt kommt die göttliche Belehrung. Ebenso oder gerade so betrachte die Weisheit für deine Seele. Also was der Honig für meinen Gaumen ist, ist was ganz Wunderbares. Ne? Also betrachte die Weisheit, die buntfarbige, für was? Für wen? Für meine Seele. Also, Weisheit Gottes, die uns geschenkt wird, gibt unserer Seele Kraft. Denn die wird uns durch den Geist Gottes geschenkt. Das sind dann Impulse des Geistes, die unsere Seele bedarf, damit sie ihrerseits ruhen kann, also in göttlicher Weise funktionieren kann. Ebenso betrachte die Weisheit für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, was, wer? Die Weisheit. Ne? Wenn du sie gefunden hast, also wenn du den Herrn Jesus gefunden hast oder er dich gefunden hat, so gibt es eine Zukunft, stimmt's? Gibt es eine Zukunft für uns, die im Herrn Jesus Weisheit Gottes und die Weisheit Gottes in Christo gefunden haben. So gibt es eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht zu Schanden werden. Also was haben wir für eine buntfarbige Verheißung in Bezug auf das eine, wenn wir uns göttliche Weisheit schenken lassen. Aber Vers 16, Kapitel 25. Hast du Honig gefunden, jetzt wisst ihr ja, was das bedeutet, so ist dein Genüge, damit du seiner nicht satt werdest und ihn ausspeisest. Oh, oh, was heißt das? Ja, ich hätte gewünscht, den Geist der Weisheit, immer her damit. Ne? Ja. Nein, nein. Die weitere Antwort finden wir wieder. Vers 27, Kapitel 25. Viel Honig essen ist nicht gut. Ja, was haben wir eben gelesen? Iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut. Aha. Viel Honig essen ist nicht gut. Kommt ein wunderbares Aber. Aber schwere Dinge erforschen, das ist eine Ehre. Also klar, viel Honig essen ist keine Ehre. Ja. Und immer nur Weisheit sammeln, essen, ist nicht gut. Ja. Dann überhebt sich der Betreffende. Aber was ist Ehre? Schwere Dinge zu erforschen. Gibt es in unserer Bibel schwere Dinge? So viel Weisheit uns schenken lassen, wie wir gerade wieder brauchen, um wieder einen Punkt, einen Zusammenhang im Worte Gottes, den wir nicht verstehen können, vorerst nicht. Um schwere Dinge im Worte Gottes verstehen zu können, erforschen zu können. Deshalb gibt uns Gott Weisheit. Und haben wir dann durch die uns geschenkte Weisheit die Antwort auf unsere brennende Frage bekommen oder die Lösung eines Problems, sodass wir glückselig sind? Was machen wir dann? Ja. Dann nehmen wir wieder einen Teelöffel von Honig. Ne? Dann kommt das nächste Problem, die nächste schwere Sache wieder daran zu erforschen. Ja. Was wollte ich da gerade noch sagen? Noch einmal, iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut. Ebenso betrachte die Weisheit für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, so gibt es eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht vernichtet werden. Genau die gleiche Verheißung wie in Bezug auf die Liebe Gottes, die alles glaubt, alles hofft. Und diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Soweit für heute.